Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung befasst sich mit der betrieblichen Altersversorgung. Dazu begrüße ich sehr herzlich meinen Gast im Studio, Ernst Köter, Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung. Am Mikrofon begrüßt Sie die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Rente, ein für alle ArbeitnehmerInnen wichtiges Thema, denn die Arbeitszeit ist endlich. Allen ist jener Ausspruch von Norbert Blüm von 1986 in Erinnerung. Die Rente ist sicher. Dieser Ausspruch wurde später dann modifiziert in: Die Rente ist sicher, aber in welcher Höhe? Die Frage, die sich heute viele stellen: Reicht meine Rente später zum Leben? Diese Frage sollte sich jede Arbeitnehmerin möglichst früh in ihrem Arbeitsleben stellen, und sollte die voraussichtliche gesetzliche Rente nicht ausreichen, dann muss anderweitig zusätzlich vorgesorgt werden. In der heutigen Sendung schauen wir uns speziell die Zusatzrenten an. Bevor wir aber dazu konkret kommen, wie hoch ist eigentlich die gesetzliche Rente? Was würde ich bekommen, wenn ich heute in Rente gehen würde?
Naja, das kommt auf das Arbeitsleben an. Theoretisch, aber wirklich rein theoretisch, könnte man 3.300 Euro monatlich bekommen.
Um den Höchstsatz an gesetzlicher Rente zu bekommen, sind bestimmte Voraussetzungen nötig. Welche denn?
Naja, man müsste vom 15. bis zum 65. Lebensjahr, also 50 Jahre lang, jeden Monat den Höchstbetrag eingezahlt haben, also ein Einkommen mindestens in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze erhalten haben. Das gibt's aber in der Praxis nicht.
Die Beitragsbemessungsgrenze bedeutet, dass egal, was jemand verdient, nur für maximal 6.350 Euro monatlich Beträge vom Gehalt in die Rentenversicherung eingezahlt werden. Wie kann das sein?
Also bei der Rentenversicherung ist es seit jeher so, dass die Beiträge für ein doppeltes Durchschnittseinkommen gedeckelt sind. Diese Beitragsbemessungsgrenze liegt 2017 bei 76.200 Euro im Jahr. Wer also 100.000 im Jahr verdient, zahlt Rentenbeträge nur bis 76.200. Und das gibt dann für jedes Jahr, dass man so viel einzahlt, eine Monatsrente von 62 Euro.
Aber wer zahlt 45 oder gar 50 Jahre den Höchstsatz an Rente ein?
Ja, natürlich niemand. Denn als Lehrling oder auch in den ersten Berufsjahren hat niemand ein so hohes Gehalt und auch später ja nur sehr wenige.
Nun klingt das ja nach recht wenig Rente. Wer 76.200 Euro im Jahr verdient, hat brutto im Monat ca. 6.350 Euro. Das sind dann nach allen Abzügen ca. 3.500 Euro. Da gilt man schon als Gutverdiener. Und in der Rente bekommt dieser Gutverdiener dann über 1.000 Euro weniger.
Naja, also das ist sogar sehr optimistisch gedacht. Ich habe bei meinen Beratungen noch keine Rente gesehen, die höher als 2.200 Euro gewesen wäre.
Wie kann das sein?
2016 hatten 80% der Männer weniger als 1.500 Euro Altersrente und 80% der Frauen weniger als 900.
Und auch die Gutverdiener bekommen nicht mehr Rente.
Ja, Gutverdiener haben ja häufig studiert. Mit Studium fließen Rentenbeiträge erst im Alter von ungefähr 25 Jahren oder sogar später. Solche Leute bekommen typischerweise 1.800 bis 2.000 Euro Rente.
Von Verdi gibt es da ein Rentenrädchen. Da kann ich den Verdienst einstellen und dann drehen und die Rente ablesen. Das sind beim Durchschnittsverdienst von knapp monatlich 3.100 Euro brutto, dann nach 40 Jahren 1.240 Euro heute. Und das Rentenniveau soll ja weiter sinken. Die Details, warum es weiter gesenkt werden wird, sprengt den Rahmen dieser Sendung, denn wir wollen ja eigentlich über die Zusatzversicherungen sprechen. Aber nur kurz, wie kommt es denn zu den Werten, die man als Rente erhält?
Also das ist eigentlich relativ einfach. Die Rente orientiert sich am Durchschnittsgehalt. 1990 zum Beispiel war ein durchschnittliches Bruttojahresgehalt 40.000 D-Mark. 2015 waren es über 35.000 Euro. Wer ein Jahr lang durchschnittlich verdient und entsprechend Beiträge gezahlt hat, bekommt einen sogenannten Entgeltpunkt. Und ein Entgeltpunkt liefert derzeit 31,03 € an Monatsrente und zwei Entgeltpunkte liefern demnach 62,06 € Monatsrente.
Unsere Welt besteht aber nicht nur aus Spitzenverdienern. Der Durchschnittsrentner bekommt weniger als 1.000 € Rente pro Monat. Fakt ist, mit 1.000 € im Monat kann man in einer Großstadt wie München kaum leben. Also muss zu Arbeitszeiten anderweitig vorgesorgt werden. Was ist denn das prinzipielle Modell der Altersversorgung?
Ja, also man spricht da vom Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung.
Und was versteht man darunter?
Die erste Säule ist die gesetzliche Rentenversicherung. Die zweite Säule ist die betriebliche Altersversorgung und die dritte Säule ist dann die private Vorsorge fürs Alter.
Waren die Renten eigentlich immer schon so niedrig?
Die Renten sind ja eigentlich seit 60 Jahren schon an das Durchschnittseinkommen gebunden. Allerdings wurden in den letzten Jahren Korrekturfaktoren nach unten eingefügt, insbesondere wegen dem demografischen Wandel. Mehr Alte, weniger Junge.
Wie sieht es denn mit den Selbstständigen aus? Für die zahlt ja kein Arbeitgeber in die Rentenkasse. Können sich Selbstständige freiwillig versichern?
Oje, das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Also erstens gibt es Selbstständige, die müssen in die Rentenversicherung einzahlen. Zum Beispiel alle Arten von Lehrern, also vom Klavierlehrer bis zum Yogalehrer. Zweitens müssen Handwerker mindestens 18 Jahre einzahlen. Das sind sogenannte pflichtversicherte Selbstständige. Die zahlen dann den vollen Beitragssatz, derzeit 18,7% von ihrem steuerrechtlichen Gewinn. Drittens gibt es Sonderregelungen für Künstler und Publizisten. Da übernimmt nämlich die Künstlersozialkasse den Arbeitgeberanteil für die Rentenversicherung und im Übrigen auch für die Krankenversicherung. Und viertens kann man sich auf Antrag pflichtversichern. Schließlich kann jeder, der in Deutschland lebt und nicht pflichtversichert ist, freiwillige Beiträge zahlen.
Der Rentenbeginn liegt ab 2031 bei 67 Jahren. Jahrgänge zwischen 1952 und 1963 können einige Monate früher in Rente gehen, abhängig vom Geburtsjahr. Schäuble fordert gar einen Renteneintritt von 70 Jahren. Wann die heutigen Generationen also in Rente gehen können, das wissen wir aktuell nicht. Wer früher als der offizielle Renteneintritt in Rente gehen will, bekommt meist Rentenkürzungen von 0,3% pro Monat. Bei 3 Jahren macht das bereits 10,8% aus. Da die aktuelle Durchschnittsrente bei etwas mehr als 1.000 € liegt, würden dann nur ca. 900 € übrig bleiben. Ein Leben mit 900 € Rente ist in München kaum möglich. Es müssen also zusätzliche Rentenversorgungen dazukommen. Man spricht von dem Drei-Säulen-Modell. Wie es mit den betrieblichen Altersversorgungen aussieht, darüber spreche ich nach der Pause mit Ernst Köther.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Betriebliche Altersversorgung. Mein Studiogast ist Ernst Köther, Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung. Wir haben gehört, wie hoch die gesetzliche Rente ist. Zahlt man 45 Jahre Höchstbeiträge in die gesetzliche Rente ein, dann bekommt man 2.700 € Rente. Eine Summe, die kaum jemand erreichen kann, denn wer zahlt schon von Anfang an den Höchstsatz? Normalerweise macht man eine Ausbildung oder studiert und da wird nur gering oder gar nicht in das Rentensystem eingezahlt. Und die ersten Jahre im Berufsleben verdienen auch nur ganz wenige sofort so viel, dass der Höchstsatz eingezahlt wird. Unser Rentensystem funktioniert über ein Punktesystem. Man erarbeitet sich jährlich Rentenpunkte, die am Ende aufsummiert werden und mit dem aktuellen Faktor multipliziert werden. Das ist dann die monatliche Rente, die man individuell erhält. Mit der gesetzlichen Rente allein kann man kaum auskommen. Deswegen spricht man von einem Drei-Säulen-Modell, bestehend aus gesetzlicher Rente, Betriebsrenten und freiwilligen Renten, zum Beispiel Riester. Was ist eigentlich ein Versichertenberater?
Wir Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung helfen wohnortnah bei Rentenfragen. Es gibt deswegen ein flächendeckendes Netz von Versichertenberatern. Früher nannte man das Versichertenälteste. Wir machen diesen Job ehrenamtlich und insbesondere helfen wir beim Ausfüllen der vielen Antragsformulare, die es bei der Rente gibt.
Ehrenamtlich klingt so, als müsse man da gewählt werden. Wie kommt man denn zu dem Amt?
Ja, es ist tatsächlich so, die Gruppen, die bei den Sozialwahlen antreten, und die Sozialwahlen haben ja 2017 jetzt wieder stattgefunden, diese Gruppen benennen ihre Versichertenberater entsprechend ihrem Wahlergebnis. Und dann ist man also ehrenamtlicher Versichertenberater bis zur nächsten Sozialwahl.
Und wann findet die dann statt?
In 6 Jahren.
In 6 Jahren. Kostet die Beratung bei einem Versichertenberater was?
Nein, das ist ein kostenloses Angebot der Deutschen Rentenversicherung.
Im Weiteren wollen wir uns ansehen, wie eine betriebliche Altersversorgung funktioniert. Welches Prinzip steckt da dahinter?
Ja, also früher verstand man darunter eine klassische Betriebsrente. Das heißt, der Arbeitgeber hat einem einen Rentenbetrag zugesagt und den auch bezahlt. Heute meint man unter betrieblicher Altersversorgung meistens, dass der Arbeitnehmer von seinem Gehalt über den Betrieb etwas anspart.
Fangen wir mit der arbeitgeberfinanzierten Altersversorgung an. Wie funktioniert das? Wie wird das gestaltet?
Naja, also da bildet eine Firma entweder Rücklagen im eigenen Unternehmen oder zahlt in eine Pensionskasse oder eine ähnliche Einrichtung Beiträge ein.
Was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass man eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente bekommt?
Tja, da muss man halt bei der richtigen Firma, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, arbeiten. In der Regel bieten nur große Konzerne eine arbeitgeberfinanzierte Betriebsrente. Und da beileib nicht alle.
Hat man einen Anspruch auf die betriebliche Altersversorgung, wenn eine Firma sie anbietet? Oder kann der Chef sagen, du bekommst nichts?
Also wer welchen Anspruch hat, ist in jeder Firma anders geregelt. Es darf aber natürlich niemand willkürlich ausgeschlossen werden. Zum Beispiel haben Teilzeitkräfte ebenso Anspruch wie Vollzeitkräfte. Vielleicht aber eine geringere Summe. Es müssen halt alle Anforderungen von der jeweiligen Firma erfüllt werden, um die Rente zu bekommen. Minimale Voraussetzung: man muss bei der Firma eine Anstellung haben. Freiberufler über Werkverträge bekommen natürlich da nichts.
Eine Firma muss dafür Rückstellungen bilden. Nun ist so ein gefüllter Geldtopf natürlich sehr verlockend. Da liegt Geld drin, das kann man mal ganz schnell rausholen und anders ausgeben. Ist das Geld abgesichert oder können die Firmen das Geld anderweitig verwenden?
Ja, das ist unterschiedlich. Also manche Firmen bilden Rücklagen in eigenen Fonds oder bei Kapitalanlagegesellschaften. Andere stecken es auch in das Betriebsvermögen. Auf jeden Fall müssen die Pensionsrückstellungen bei Aktiengesellschaften im Geschäftsbericht aufgeführt werden. Dort kann sich jeder und jede informieren. Wenn eine Firma pleite geht und zugesagte Betriebsrenten nicht zahlen kann, springt der Pensionssicherungsverein ein.
Was ist ein oder der Pensionssicherungsverein? Was bedeutet das? Ist das ein Verein, der im Vereinsregister steht?
Der Pensionssicherungsverein hat die Rechtsform eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Das gibt es auch in anderen Sparten, zum Beispiel als private Krankenversicherung. Alle Firmen mit Betriebsrenten müssen dort Mitglied sein und Beiträge zahlen. Und aus diesen Beiträgen werden dann die Betriebsrenten gezahlt, für die der Pensionssicherungsverein einspringen musste. Ein ganz berühmtes Beispiel, schon sehr alt, ist AEG. Bei AEG hat es sehr hohe Betriebsrenten gegeben. Und wie AEG dann vor, ich glaube, 20 Jahren, ist sicher schon 30. her, oder vielleicht auch 30, nicht mehr zahlen konnte, zahlt seitdem die AEG-Betriebsrenten der Pensionssicherungsverein.
Nun hört sich das ja schon mal recht gut an. Unsere Arbeitgeber zahlen Geld in Systeme ein und das wird dann im Rentenalter als Betriebsrente ausgezahlt. Diese Betriebsrenten nennt man kurz BAV, betriebliche Altersversorgung. Wie viele Rentner bekommen denn solche Betriebsrenten?
Ja, also es gibt Untersuchungen, dass circa 1/3 der Rentner und zwar 27% Männer und 7% Frauen, da Betriebsrenten bekommen. Und Witwen bekommen natürlich häufig von ihren Männern eine betriebliche Altersversorgung als Hinterbliebenenversorgung.
Ich habe hier ein paar Zahlen. Ein großer Teil der Renten der betrieblichen Altersversorgung liegt im Bereich zwischen 50 und unter 200 Euro. BAV-Leistungen unter 50 Euro beziehen nur 8% der Männer, aber immerhin 19% der Frauen. Betriebsrenten über 1000 Euro bekommen Männer zu 17%, aber nur zu 4% der Frauen. Also schön, dass es Betriebsrenten gibt, aber bekommen tut es doch wieder nur eine privilegierte Arbeitnehmerin.
Naja, klar, Betriebsrenten bieten eben große Firmen, Großkonzerne, der öffentliche Dienst an und ein Handwerker oder Friseur am Ex vermutlich nicht.
Bei den Betriebsrenten liest man immer wieder das Wort unverfallbar. Was bedeutet die Vorsorgezusage unverfallbar?
Bei einer Betriebsrente, die der Arbeitgeber finanziert, muss man nicht bis zur Rente beim gleichen Arbeitgeber bleiben, um die Betriebsrente zu bekommen. Das Betriebsrentengesetz bestimmt, dass ein Anspruch erhalten bleibt, wenn man beim Ausscheiden aus der Firma mindestens 25 Jahre alt ist und die Versorgungszusage zu dem Zeitpunkt mindestens 5 Jahre bestanden hat. Eine selbstfinanzierte Betriebsrente ist immer sofort unverfallbar.
Und was bedeutet da jetzt selbstfinanziert? Muss ich da in irgendwas beim Arbeitgeber einzahlen?
Ja, indirekt schon, denn die Beiträge werden vom Arbeitgeber vom Bruttogehalt einbehalten und zum Beispiel in eine Direktversicherung oder Pensionskasse eingezahlt. Das nennt man Gehaltsumwandlung. Ohne Gehaltsumwandlung würde das Geld normal mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt.
Durch die Niedrigzinsen haben die Pensionskassen ja gar nicht mehr so viel Geld. Kann es denn passieren, dass eine laufende Betriebsrente gekürzt wird?
Ja, also nach Betriebsrentengesetz kann eine bereits laufende Betriebsrente nicht gekürzt werden. Eine bereits laufende heißt eine, die also schon ausgezahlt wird, wo schon der Rentner etwas bekommt. Im Gegenteil muss der Arbeitgeber regelmäßig überprüfen, ob diese Betriebsrente nicht an die Inflation angepasst werden muss. Bei einer wirtschaftlichen Notlage des Unternehmens kann allerdings der Anspruch auf eine spätere Betriebsrente gekürzt werden, also für einen Arbeitnehmer, der noch im Arbeitsprozess steht und noch nicht Betriebsrente bezieht.
Nun wissen wir alle, Firmen werden verkauft, fusionieren, spalten sich, werden umbenannt oder gehen vielleicht sogar pleite. Was passiert da jeweils mit den Betriebsrenten? Geht mit einer Firmenveränderung meine individuell erworbene betriebliche Altersversorgung verloren?
Ja, der Anspruch bleibt natürlich erhalten, aber der zukünftige Betriebsrentner muss sich schon selber drum kümmern. Er sollte also immer wissen, gegen wen sich sein Anspruch denn jetzt gerade richtet. Und das heißt, er muss verfolgen, wie die Firma heißt und wem sie gehört. Wenn es soweit ist, muss er nämlich dort die Betriebsrente beantragen. Die Süddeutsche hat vor Jahren mal geschrieben, die Unternehmen gehen davon aus, dass nur 80% der früheren Arbeitnehmer später vorstellig werden.
Ein drastischer Fall der Betriebsrenten war die BenQ-Insolvenz. BenQ war ein ehemaliger Siemens-Betrieb, der an einen Taiwanesen verkauft wurde. Siemens übertrug die Betriebsrenten nach Taiwan. Dann kam die Insolvenz und die Betriebsrenten für die Mitarbeiter waren weg. Gibt es das heute auch noch?
Also die Betriebsrenten waren nicht weg, sondern was weg war, waren die Rücklagen für die Betriebsrenten. Die Sicherung der Betriebsrenten bei Insolvenz ist eine recht komplizierte Angelegenheit. Es gibt dazu im Betriebsrentengesetz 10 Paragraphen. Also das Grundprinzip ist halt, dass der Pensionssicherungsverein dafür einspringt.
Also hoffen wir mal, dass wir die potenziellen Betriebsrenten, die wir uns erarbeitet haben, auch bekommen. Wie geht es denn im Todesfall weiter? Bekommen die Erben meine Renten?
Das kann jede Firma anders regeln, wie sie halt möchte. Es gibt häufig eine Witwen- bzw. Witwerversorgung.
Und in welcher Höhe ist dann die Witwen- oder Witwerversorgung?
Ja, viele orientieren sich da an der gesetzlichen Rentenversicherung. Und dann sind das 55 oder 60%.
Aber dafür müssen bestimmt wieder Anträge gestellt werden und da wird von Seiten der Firmen eingeplant, dass viele Anträge gar nicht mehr gestellt werden. Wer hilft einem in so einem Fall?
Tja, also man muss sich halt wirklich selber drum kümmern. In der Regel unterstützen einen aber dabei die Versorgungssysteme. Also wenn es beispielsweise eine Pensionskasse ist, dann kann man sich halt an diese Pensionskasse wenden und fragen, was man tun muss.
Kann man sich da auch an Sie als Versichertenberater wenden?
Also wir ehrenamtlichen Versichertenberater sind ja für die Deutsche Rentenversicherung Berater. Das heißt, für Betriebsrenten können wir verbindliche Auskünfte nicht geben. Mancher weiß was. Also die Kollegen, die bei Audi waren, wissen halt, wie das bei Audi funktioniert. Die Kollegen, die bei Siemens waren, wissen, wie es bei Siemens funktioniert. Aber generell kann man das nicht sagen.
4,8 Millionen ArbeitnehmerInnen in Deutschland sorgen aktiv via Pensionskasse vor, meist Männer. Hinsichtlich ihrer Verbreitung ist die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, das zweitwichtigste Alterssicherungssystem in Deutschland. Die Informationen über den Verbreitungsgrad der BAV in der Privatwirtschaft sind begrenzt. 2017 wurden 26% der Männer, aber nur 7% der Frauen ab 65 Jahren genannt, die eine eigene betriebliche Altersversorgung beziehen. Die durchschnittliche Höhe bei Männern entspräche 2017 593 Euro, die der Frauen dagegen nur 240 Euro. Diese Zahlen sind aber wenig repräsentativ, da die leitenden Angestellten in den Zahlen mit enthalten sind und damit die Betriebsrenten rechnerisch sehr nach oben heben. Nach der Pause erzählt uns Ernst Köter, welche Formen der Zusatzrenten von ArbeitnehmerInnen finanziert werden können.
Werden Sie Mitglied im LoRa-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt's unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480 2851. Noch einmal 480 2851.
Herzlich willkommen zurück bei Arbeitswelt im Wandel, heute mit dem Thema betriebliche Altersversorgung. Mein Studiogast Ernst Köter ist Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie hoch der gesetzliche Rentenanspruch ist. Die Rentenhöhe ist abhängig vom Verdienst und der Dauer der Beschäftigung. Die Durchschnittsrente liegt in Deutschland aber nur wenig über 1.000 Euro pro Monat. Gut sind diejenigen dran, die über ihre Firmen eine Betriebsrente erhalten. Das sind allerdings nur ca. ein Drittel aller ArbeitnehmerInnen. Nun kann die ArbeitnehmerIn auch selbst eine Zusatzrente über den Arbeitgeber finanzieren. Welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, das ist die sogenannte Betriebsrente durch Entgeltumwandlung. Jeder Arbeitgeber muss sie in einer der folgenden Formen anbieten. Also erstens entweder als Direktversicherung oder zweitens als Pensionskasse oder drittens als Pensionsfonds oder viertens als betriebliche Riester-Rente.
Das sind nun alles Verträge, die man bei Versicherungen selbst abschließen muss und man bekommt eine steuerliche Förderung, also irgendwelche Zuschüsse vom Staat. Aber verdienen daran tut sofort die Versicherungsgesellschaft.
Also die Verträge schließt man nicht selber ab, sondern die schließt der Arbeitgeber ab. Und der Arbeitgeber zahlt auch ein, nimmt das Geld aber aus dem eigentlich zustehenden Bruttoeinkommen. Und dann ist es halt wie bei jeder Finanzdienstleistung. Man spart fürs eigene Alter, aber die Fonds und Versicherungen sind natürlich nicht die Mutter Teresa. Nun haben allerdings größere Firmen dann leichter, es bessere Konditionen auszuhandeln, als wenn es ein kleiner Installationsbetrieb oder sowas ist.
Wir wissen ja, für unsere Arbeitgeber muss etwas Vorteile bringen, sonst bieten sie es gar nicht an. Was haben die Arbeitgeber von diesen Zusatzrenten?
Für das umgewandelte Einkommen fallen zunächst keine Sozialabgaben an, also auch nicht die Arbeitgeberbeiträge. Außerdem sind die Arbeitgeber gesetzlich dazu verpflichtet. Sobald ein Arbeitnehmer, mindestens einer, das verlangt, muss es eingerichtet werden. Bei der Auszahlung der Betriebsrente sind aber Abzüge für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung fällig, derzeit knapp 20%. Das muss man also auch bedenken, wenn man bei der Einzahlung die Sozialversicherungsfreiheit im Auge hat.
Muss man für diese Zusatzrenten in Großfirmen beschäftigt sein oder gibt es das auch für den Friseurladen am Eck?
Ja, ja. Jeder Arbeitgeber muss eine Betriebsrente durch Entgeltumwandlung anbieten und am unkompliziertesten ist es halt durch eine Direktversicherung bei einer der bekannten Versicherungskonzerne.
Gibt es die Direktversicherungen heute überhaupt noch? Wurden die nicht eingestellt?
Nein, im Gegenteil. Es ist die Form, die am häufigsten noch als betriebliche Altersversorgung angeboten wird. Denn gerade bei kleinen Betrieben ist es natürlich ausschlaggebend, dass dort praktisch kein Verwaltungsaufwand anfällt.
Diese diversen arbeitnehmerfinanzierten Renten haben doch zur Folge, dass sich unsere Arbeitgeber immer mehr von der betrieblichen Altersversorgung zurückziehen. Ist das so gewollt?
Das muss man vermuten. Der Anteil der ausschließlich arbeitgeberfinanzierten Alterssicherung lag 2011 nur noch bei 31%. Im Jahr 2001 hatten die Arbeitgeber noch 54% der Betriebe mit einer Altersversorgung, die vom Arbeitgeber finanziert ist.
Das sind innerhalb von 10 Jahren ein Rückgang von über 20%. Wie sieht es mit den Steuern aus? Müssen diese Zusatzrenten, wenn ich sie denn im Rentenalter bekomme, versteuert werden?
Ja, selbstverständlich.
Und wie ist es mit den Sozialabgaben wie Krankenkasse und Pflegeversicherung? Rentenversicherung muss ich ja hoffentlich nicht mehr zahlen, wenn ich bereits Rente beziehe.
Ja, Rentenbeträge fallen natürlich nicht mehr an. Aber für alle Arten von Betriebsrenten muss der volle Beitragssatz zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden. Derzeit also mehr als 17%. Für Privatkrankenversicherte gilt das nicht. Da richtet sich der Beitrag ja nach dem entsprechenden Versicherungsvertrag.
Können wir da uns mal ein Rechenbeispiel anschauen? Was muss denn gezahlt werden, wenn ich 200 Euro Betriebsrente bekomme?
17% von 200 sind bekanntlich 34 Euro.
Die fallen von meinen 200 Euro Rente dann an die Krankenkassen.
So ist es.
War das schon immer so?
Ab 2004 ist diese spezielle Krankenversicherungspflicht für Betriebsrenten eingeführt worden mit dem vollen Beitragssatz, also von den 17%.
Und was bedeutet der volle Beitragssatz?
Naja, also als Arbeitnehmer ist man ja gewohnt, dass der Arbeitgeber die Hälfte der Kranken- und Pflegeversicherung zahlt. Und dieser Arbeitgeberanteil fällt bei der Betriebsrente weg, sodass man also sozusagen seinen Arbeitnehmer- und seinen Arbeitgeberbeitrag zahlen muss. Und damit ist man bei der Krankenversicherung normalerweise über 15% und bei der Pflegeversicherung auch bei 2,5%.
Und man muss das alles selber zahlen?
Das geht von der Betriebsrente weg, sowohl von der arbeitgeberfinanzierten als auch von der selbstfinanzierten.
Und von der gesetzlichen Rente?
Bei der gesetzlichen Rente ist es so, dass da eine Art Arbeitgeberbeitrag dazu gezahlt wird. Das heißt, von der gesetzlichen Rente zahlt die 7,3% zur Krankenversicherung dazu. Aber die Pflegeversicherung muss man auch von der gesetzlichen Rente selbst tragen.
Das heißt, bei diesen 1.000 Euro Durchschnittsrente geht noch jede Menge ab.
Ja, also grob gesagt 10% für Kranken- und Pflegeversicherung.
Die gesetzliche Rente wird nicht besonders hoch ausfallen. Das wird immer mehr ArbeitnehmerInnen bewusst. Deswegen sollten sich alle frühzeitig um zusätzliche Versorgungen im Rentenalter selbst kümmern. Eine Möglichkeit dafür gibt es über die sogenannte betriebliche Altersversorgung. Da gibt es neben der klassischen arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente von Großfirmen, die leider immer seltener angeboten werden, auch die durch Gehaltsumwandlung selbst angesparten Renten. Nach der Pause erzählt uns Ernst Köter, was die neue Flexirente bedeutet.
Die Rente wird nicht zum Leben reichen, aber sie ist sicher.
Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92,4, im Kabel auf 96,75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Wir wenden uns gegen Sozialabbau, neoliberale Plattheiten und vermeintliche Sachzwänge.
Willkommen bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Betriebliche Altersversorgung schon zum letzten Teil. Mein Studiogast Ernst Köter ist ehrenamtlicher Versichertenberater bei der Deutschen Rentenversicherung. Wir haben jetzt viel gehört, was es neben der gesetzlichen Rentenversicherung an betrieblichen Zusatzversicherungen gibt. Da die gesetzliche Rente recht niedrig ausfallen wird, muss jede Arbeitnehmerin frühzeitig finanzielle Alternativen für ein Leben nach der Arbeitsphase ansparen. Gesetzliche Modelle gibt es diverse, deren Wirkungsgrad ist umstritten. Seit 2016 hört man von Politikern, dass die Riester-Rente gescheitert sei. Und nun, wie geht es weiter? Aktuell steht wieder was Neues an. Es wird von der Flexi-Rente gesprochen. Was ist das denn?
Ja, da hat sich ja zum 1.7.2017 die Gesetzeslage geändert. Es geht dabei im Wesentlichen um die Kombination von gesetzlicher Rente und Arbeitseinkommen, also arbeiten plus Rente beziehen. Wenn man 2017 jünger ist als 65 Jahre und 6 Monate, wird die Rente je nach der Höhe des Arbeitseinkommens gekürzt. Und die Berechnungsvorschriften dazu wurden jetzt am 1. Juli geändert. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus arbeitet, kann seine Rente mit dem neuen Gesetz zusätzlich erhöhen. Das war bisher nicht möglich.
Das heißt, wir müssen de facto länger arbeiten, um eine höhere Rente zu bekommen. Also vielleicht sogar länger als bis 67.
Ja, müssen, nicht können.
Ist diese Flexirente nun auch wieder was, wo bevorzugt die Arbeitgeber und die Versicherungsunternehmen daran verdienen?
Nein, also Versicherungsunternehmen haben damit gar nichts zu tun. Die Flexirente betrifft ausschließlich das Zusammentreffen von Arbeitseinkommen und gesetzlicher Rente.
Verstehe ich das jetzt richtig? Wenn ich jetzt ein Jahr länger arbeite und den Höchstsatz einzahle, dann bekomme ich 62,06 Euro Rente mehr.
Ja, also für jedes Jahr Beitragsbemessungsgrenze gibt es, also auf die 6 Cent würde ich mich jetzt nicht festlegen, aber um die 60 Euro, denn die, das ist auch wieder ein bisschen komplizierter, die Beitragsbemessungsgrenze ist nicht genau 2 Entgeltpunkte, sondern ist mal 2,1 und mal 1,98, je nachdem, wie sich das Durchschnittseinkommen tatsächlich entwickelt hat.
Ach, das geht auch noch in die Betrachtung hinein.
Also die Beitragsbemessungsgrenze ist so angelegt, dass ungefähr 2 Entgeltpunkte rauskommen. Und man geht also von einem Durchschnittseinkommen des aus. Nachdem man aber, wenn das für den 1. Januar festgelegt wird, nicht weiß, wie hoch das Durchschnittseinkommen im vergangenen Jahr denn wirklich war, weil es erst noch ausgerechnet werden muss, wird das immer nachträglich etwas korrigiert. Das heißt, die Beitragsbemessungsgrenze ist zwar fest, aber wie viele Punkte es dafür gibt, das wird erst nachträglich festgestellt, wenn das Durchschnittseinkommen für dieses Jahr festgestellt wird.
Wer stellt das fest?
Die Deutsche Rentenversicherung. Die Deutsche Rentenversicherung kriegt ja alle rentenversicherungspflichtigen Einkommen mit, denn dafür kriegt sie ja die Beiträge. Und damit ist auch das Durchschnittseinkommen, das Rentenversicherungspflichtige, dort leicht zu errechnen.
Wir haben jetzt viel gehört, wie viel Rente wir erwarten können, wie wir vorsorgen können, dass das alles nicht so besonders prickelnd ist. Und nun bleibt noch die Frage, ja, was können wir eigentlich überhaupt machen, damit wir in der Rente überleben können?
Tja, also man muss natürlich nicht nur die Einnahmen, sondern auch die Ausgaben betrachten. Und es gibt natürlich Gegenden mit einer hohen Kaufkraft und teuren Preisen und Gegenden mit einer niedrigen Kaufkraft und etwas niedrigeren Preisen. Erst kürzlich hat es also eine Zusammenstellung gegeben, wo man also billiger leben kann als vielleicht gerade in München.
In Indien, oder?
Nein, es muss nicht Indien sein, aber schon in Hof, wenn man in Bayern bleiben will, ist das Leben deutlich günstiger. Oder in Görlitz, an der polnischen Grenze, ist es noch viel günstiger. Wenn man in München bleiben will, dann finde ich es besonders wichtig, dass man als Rentner halt ein bezahltes Dach über dem Kopf hat. Also ich finde, jeder, der die Möglichkeit dazu hat, sollte möglichst früh damit anfangen, in Wohneigentum zu investieren.
Jetzt habe ich aber noch zu dem Schlagwort Görlitz eine Frage. Wenn ich jetzt in Rente in den Osten gehe, bekomme ich dann meine Westrente oder bekomme ich dann nur die Ostrente?
Nein, also die Rente wird danach gezahlt, wo das Einkommen erwirtschaftet worden ist. Das heißt, man kriegt seine Westrente nach Görlitz ausgezahlt.
Okay.
Aber das ist ein Hinweis, Stichwort. Tatsächlich ist in Ostdeutschland ein Rentenpunkt nicht 31,03 € wert, sondern ein bisschen weniger. Das ist das Thema, wo in der Politik immer diskutiert wird über die ausstehende Angleichung der Ost- und Westrenten.
Galt früher das Wohneigentum nicht schon als die dritte Säule des Alterseinkommens?
Naja, also klar, ich bin immer schon der Meinung gewesen und es war immer schon so, und die Statistiken zeigen ja auch immer wieder, dass Wohnungseigentümer im Durchschnitt im Alter einfach mehr Geld zur Verfügung haben als Mieter.
Unsere Sendezeit geht schon zu Ende und wir konnten den Themenkomplex betriebliche Altersvorsorgung natürlich nur grob skizzieren. Wichtig bei der Sache ist, dass jedem bewusst wird, wie niedrig unsere Renten später sein werden und dass davon dann auch noch Versicherungsleistungen zu bezahlen sind. Und jede und jeder sollte sich frühzeitig Gedanken machen, das Leben in der Rente auf zusätzliche Säulen aufzubauen und sich nicht ausschließlich auf die gesetzliche Rente zu verlassen. Das alles ist natürlich verwirrend und unübersichtlich. Bei wem kann man Rat finden, was individuell für einen selbst am passendsten ist?
Ja, also die Deutsche Rentenversicherung bietet in ihrer Auskunfts- und Beratungsstelle in München-Neuperlach eine umfassende und neutrale Altersvorsorgeberatung durch hauptamtliche Mitarbeiter an. Da wird eine detaillierte Prognose des Einkommens im Alter erstellt, es wird aber nichts verkauft und auch kein spezielles Produkt empfohlen. Die Stiftung Warentest hat diese Beratungsangebote auch getestet und die also eigentlich sehr umfassend gefunden. Überhaupt im August-Heft 2017 von Finanztest, da ist ausführlich über Rente, betriebliche und private Altersversorgung die Rede.
Man bekommt doch von der Rentenversicherungsanstalt regelmäßig eine Renteninformation zugeschickt. Genügt die nicht als Überblick?
Also es gibt eine Renteninformation, das ist eine Seite, da steht drauf, wie viel Rente man zu erwarten kann. Und es gibt außerdem eine Rentenauskunft. Das sind viele Seiten. Da steht drin, was die Rentenversicherung über einen gespeichert hat, also die ganze Erwerbsbiografie. Und es steht drin, was daraus zu schließen ist, also wann man frühestens in Rente gehen kann, unter welchen Bedingungen, wie hinterbliebene Renten sind, wie Hinzuverdienst und so weiter ist. Mit so einer Rentenauskunft, da kann man wirklich was anfangen und das kann man auch sinnvollerweise selbst überprüfen, indem man zum Beispiel schaut, ob einfach in seinem Berufsleben jedes Jahr mit 12 Monaten da drin steht. Wenn nicht, muss man sich überlegen, was war denn da? Habe ich da wirklich nicht eingezahlt, nicht gearbeitet? War ich in Indien beim Gammeln?
Mutterschutz oder Elternzeit?
Also auch Kinder müssen natürlich da drin vermerkt sein. Das heißt, wenn das alles korrekt und richtig ist, dann stimmt auch die Rentenberechnung. Und das ist also eine sehr wichtige Unterlage, die man auf jeden Fall aufheben sollte.
Welche Tipps können Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern noch geben?
Tja, also, wie ja schon vorhin gesagt, für die Betriebsrenten muss man im Auge behalten, gegen wen sich der Anspruch richtet. Also wie die Firma, die einmal die Betriebsrente zugesagt hat, heute heißt oder wem sie heute gehört.
Wo beantrage ich denn die Betriebsrente?
Ja, dort.
Bei der Firma?
Ja, bei dem, gegen den man den Anspruch hat.
Dort in der Personalabteilung?
Das ist natürlich unterschiedlich. Man kann einfach an die Firma, an die Hauptadresse schicken. Also Bei Siemens beispielsweise gibt es in Berlin eine eigene Abteilung, die sich für die Betriebsrenten kümmert. Bei der im öffentlichen Dienst gibt es das Versorgungswerk der Bundes- und der Länder, das ist in Karlsruhe, Abkürzung VBL. Also das ist relativ einfach. Schwierig wird es halt, wenn die Firma nicht mehr existiert, die man ursprünglich da im Auge gehabt hat. Ja, was sonst noch? Ich stelle immer wieder fest, es ist bei hinterbliebenen Renten oft schwierig, die Rentenunterlagen von dem Verstorbenen überhaupt noch zu finden. Das heißt also, es ist sinnvoll für verheiratete Rentner auch die Rentenunterlagen des Partners zu kennen, damit man da bei der Witwer- oder Witwenrente alle Unterlagen beieinander hat. Also das wäre es, was ich vielleicht so noch an allgemeinen Tipps hätte. Ja, also diese Unterlagen, die die Rentenversicherung verschickt, sollte man natürlich abheften, aber vielleicht nicht nur, sondern wie gesagt auch prüfen, ob denn die Daten vollständig sind. Denn Fehler passieren halt auch da manchmal, auch wenn es selten der Fall ist. Und wenn so eine Unrichtigkeit drinsteht, dann kann man die relativ einfach korrigieren, vor allem wenn man Unterlagen dazu hat.
Jetzt habe ich natürlich immer noch eine Lieblingsfrage bei meinen Sendungen. Hat denn der Betriebsrat eine Mitbestimmung bei den Betriebsrenten?
Ja und nein. Also bei der Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorgung, da besteht ein Mitbestimmungsrecht nach Betriebsverfassungsgesetz, aber nicht bei der Einführung. Das heißt, die Frage, ob oder ob nicht, das ist eine reine unternehmerische Entscheidung, bei der keine Mitbestimmungsrechte bestehen.
Und zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Die Versorgung älterer Menschen hängt natürlich von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft ab. Das war schon im Mittelalter so. Allerdings auch davon, wie denn dieser gesellschaftliche Reichtum verteilt wird. Und darauf können und sollten wir bei uns Einfluss nehmen.
Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung haben Sie mir gesagt, dass sich durch die Bundestagswahl auch bei den Renten einiges ändern kann. Hätten Sie Lust, nächstes Jahr ein Update zu dieser Sendung zu machen?
Ja, das können wir gerne machen. Ob in einem Jahr schon, weiß ich nicht. Also Rentenfragen werden meistens eher in der Mitte oder gegen Ende einer Legislaturperiode behandelt. Aber also ich gehe davon aus, wer immer die neue Regierung bilden wird, an der Rente wird auf jeden Fall geschraubt.
Die Rente ist sicher, aber können wir davon auch leben? Mit der gesetzlichen Rente allein wohl kaum, denn die durchschnittliche Rente ist in Deutschland ca. 1.000 Euro im Monat. Das Thema Rente ist sehr komplex und füllt ganze Gesetzbücher. In einer Stunde kann man da nur recht wenig ansprechen. Gerade so viel, dass jedem klar wird, dass jede Arbeitnehmerin sich frühzeitig Gedanken machen sollte, wie ein Leben im Ruhestand finanziert werden kann und dann auch entsprechend handeln und auch steuern. Mit 60 anzufangen, über Rente nachzudenken, ist zu spät. Da bleibt nicht mehr genug Zeit, etwas anzusparen. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Betriebliche Altersversorgung. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank auch an meinen Studiogast Ernst Köther. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.